Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist, Laura. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Runde, denn wir haben ein paar wirklich spannende Themen aus der Tech- und Finanzwelt auf dem Tisch. Wir schauen uns heute an, wie sich einige Giganten bewegen. Manche expandieren in völlig neue Richtungen, andere stehen vielleicht vor einer kleinen Durststrecke oder kämpfen mit neuen Regulierungen.
Hallo Tim, ich bin auch schon sehr gespannt. Es ist ja oft so, dass man die großen Namen wie Uber oder Apple ständig in den Nachrichten liest. Aber wenn man dann mal tiefer in die Analysen eintaucht, kommen Dinge ans Licht, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Wir haben heute eine richtig gute Mischung aus Wachstumsgeschichten und strategischen Warnsignalen dabei. Worüber wollen wir als erstes sprechen?
Ich dachte, wir steigen direkt mit einem Thema ein, das unser tägliches Leben ziemlich stark beeinflusst, nämlich Uber Eats. Aber es geht hier nicht mehr nur darum, dass man sich schnell eine Pizza oder Sushi nach Hause bestellt. Die These ist hier, dass Uber Eats gerade einen massiven Wandel durchmacht und zu einem sogenannten Quick-Commerce-Giganten wird.
Dieser Begriff Quick-Commerce klingt erstmal sehr technisch, aber im Grunde geht es doch darum, dass die Lieferzeit für fast alles extrem verkürzt werden soll, oder? Also nicht mehr nur das Essen vom Restaurant um die Ecke, sondern quasi der gesamte Einzelhandel in Echtzeit auf dem Smartphone.
Ganz genau. Uber transformiert sich hier von einem reinen Essenslieferdienst hin zu einer universellen Logistikplattform für die sogenannte letzte Meile. Damit ist einfach der letzte Weg der Ware vom Lager oder Laden direkt an die Haustür des Kunden gemeint. Das Spannende ist, dass große Retailer, also Einzelhändler wie zum Beispiel Tesco oder Decathlon, händeringend nach effizienten Wegen suchen, um genau diese Strecke zu überbrücken.
Das ergibt absolut Sinn. Denkt mal darüber nach. Uber hat ja bereits die gesamte Infrastruktur und eine riesige Nutzerbasis an Apps auf den Handys der Menschen. Die Händler wiederum haben die Waren in ihren Regalen. Wenn man das kombiniert, entsteht eine Art Symbiose. Uber wird dadurch quasi zur unverzichtbaren Logistikschicht für den modernen Einzelhandel. Man bestellt also plötzlich nicht mehr nur ein Sandwich, sondern vielleicht eine neue Yogamatte von Decathlon oder Drogerieartikel und das Ganze kommt in Rekordzeit an.
Genau das ist der Plan. Und wenn man sich die Erfolgsargumente ansieht, gibt es da drei Punkte, die besonders ins Gewicht fallen. Erstens natürlich diese Diversifizierung des Portfolios, also dass sie nicht mehr nur von Gastronomie abhängig sind, sondern in den allgemeinen Einzelhandel expandieren. Zweitens spielen hier die Netzwerkeffekte eine riesige Rolle. Das bedeutet einfach, je mehr Partner Uber gewinnt, desto attraktiver wird die App für noch mehr Nutzer und gleichzeitig sinken durch das höhere Volumen die Lieferkosten pro einzelner Sendung.
Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich einer der mächtigsten, oder? Der Datenvorteil. Wenn Uber genau weiß, wer wann wo welche Konsumgüter bestellt, dann ist das eine absolute Goldmine für Marketingpartnerschaften. Die wissen quasi in Echtzeit, was die Menschen gerade brauchen, noch bevor sie es vielleicht selbst im Laden suchen würden.
Absolut, aber natürlich ist nicht alles goldig glänzend. Es gibt auch massive Risiken, die man nicht ignorieren darf. Ein ganz kritischer Punkt sind die arbeitsrechtlichen Aspekte. Viele der Fahrer werden als Gig-Worker eingestuft, also quasi als Freelancer. Sollte es hier zu einer Neuklassifizierung kommen und diese Leute müssten als Angestellte geführt werden, würden die Kosten für Uber massiv ansteigen. Das könnte das ganze Geschäftsmodell ins Wanken bringen.
Und dann ist da natürlich noch der Elefant im Raum, Amazon. Amazon hat ja bereits eine gewaltige Logistikmaschine. wenn sie ihre Systeme noch tiefer in diesen Quick-Commerce-Bereich integrieren, könnte das für Uber gefährlich werden. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Margen im Logistikbereich generell recht gering sind. Das heißt, man verdient pro Lieferung nicht viel Geld. Um profitabel zu sein, braucht Uber also ein extrem hohes Volumen an Bestellungen.
Ein riskantes Spiel, aber mit einem riesigen Potenzial. Lass uns mal den Kontinent wechseln und nach Asien fliegen, konkret nach China. Da gibt es eine Geschichte, die mich fasziniert. Luckin Coffee. Hier erleben wir gerade eine echte Disruption des Kaffeemarktes. In China findet nämlich ein radikaler Kulturwandel statt. Kaffee ersetzt dort immer mehr den traditionellen Tee als tägliches Ritual.
Das ist ja eigentlich verrückt, wenn man bedenkt, wie tief die Teekultur in China verwurzelt ist. Aber Starbucks war ja schon lange vor Ort, oder? Die haben den Markt quasi vorbereitet und den Menschen beigebracht, dass Kaffee ein schickes Lifestyle-Produkt sein kann.
Richtig, man könnte sagen, Starbucks war der Lehrer. Aber Luckin Coffee ist jetzt der Schüler, der den Lehrer überholt. Die Strategie von Luckin ist viel aggressiver und digitaler, während Starbucks eher auf das Erlebnis im Café setzt, dieses Third-Place-Konzept eben, fokussiert sich Luckin fast nur auf App-Bestellungen und die schnelle Abholung. Das passt perfekt in das digitale Ökosystem Chinas, wo alles über Alipay oder WeChat Pay läuft.
Also weniger gemütliches Verweilen im Sessel, sondern eher Effizienz und Geschwindigkeit. Und Shanghai ist ja mittlerweile sogar die Stadt mit den weltweit meisten Cafés. Das zeigt, wie massiv dieser Trend ist. Luckin scheint die lokale Anpassung viel schneller auf den Kasten zu haben als die westlichen Ketten, die anfangs wohl etwas zu unflexibel waren.
Genau das ist der Punkt. Und das Potenzial ist noch riesig, weil Luckin jetzt verstärkt in die Städte der zweiten und dritten Reihe expandiert. Das sind kleinere urbane Zentren, in denen die Kaffeekultur gerade erst Fuß fasst. Wenn man bedenkt, dass China eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen hat, wird Kaffee dort gerade zu einem echten Massenprodukt.
Wahnsinn, diese Zahlen sind echt beeindruckend. Aber auch hier müssen wir die Kehrseite betrachten. Aber wenn Luckin und Starbucks in einen richtigen Preiskrieg geraten, könnten die Margen für beide komplett zerstört werden. Und dann ist da natürlich immer dieses Risiko bei Trends. Was passiert, wenn die Menschen plötzlich wieder zurück zu ihren traditionellen Getränken finden?
Das wäre natürlich ein Albtraum für die Investoren. Dazu kommen in China noch die regulatorischen Risiken. Die chinesische Regierung kann sehr schnell sehr strenge Gesetze für Plattformunternehmen und den Umgang mit digitalen Daten erlassen. Da hat man als Unternehmen wenig Spielraum, wenn der Staat einmal eine Richtung vorgibt.
Ein spannendes Duell also zwischen Tradition, westlichem Lifestyle und digitaler Effizienz. Aber lass uns mal zu einem Thema kommen, das viele von uns jeden Tag in der Hand halten: Apple. Da sieht es momentan wohl nicht ganz so rosig aus wie früher. Es gibt Berichte über ein taktisches Risiko durch eine gewisse Produktstagnation.
Ja, das ist ein Thema, das gerade für viel Diskussionsstoff sorgt. Die These hier ist, dass Apple unter Druck gerät, weil die Innovationen bei der Hardware einfach stagnieren. Das neue iPhone sieht ja fast immer aus wie das alte und die Funktionen sind oft nur kleine Verbesserungen. Gleichzeitig kommt Apple beim Thema künstliche Intelligenz, also ihrer Apple Intelligence, im Vergleich zu Schwergewichten wie Microsoft oder Google erst recht spät aus den Startlöchern.
Das ist interessant, denn Apple hat ja eigentlich immer diesen Ruf, Dinge nicht unbedingt als Erster zu machen, sondern sie dann aber besser und perfekter umzusetzen. Aber in einem Markt, der gerade so extrem auf radikale KI-Durchbrüche setzt, wirkt Apple im Moment eher wie ein Verwalter des Bestehenden und weniger wie ein echter Innovator.
Genau das scheint auch die Meinung einiger Analysten zu sein. Das Brokerhaus Jefferies hat Apple sogar auf Verkaufen abgestuft. In der Finanzwelt ist so eine Abstufung oft ein Signal für institutionelles Misstrauen. die befürchten eine Korrektur des Aktienkurses, auch weil die Aktie im Verhältnis zum aktuellen Wachstum ziemlich teuer bewertet ist.
Aber warten wir mal kurz. Apple hat doch dieses unglaublich klebrige Ökosystem, oder? Wenn man erst einmal ein iPhone, eine Apple Watch und ein Mac hat, wechselt man nicht so schnell zu einem anderen Hersteller. Nur weil die KI dort vielleicht ein bisschen schneller ist. Die Kundenloyalität ist ja legendär.
Das ist absolut richtig. Und eines der stärksten Gegenargumente für die Short-Strategie, also die Wette auf fallende Kurse. Apple hat zudem gigantische Cash-Reserven. Die können quasi jedes Problem mit Geld lösen, sei es durch den Zukauf von Startups oder durch massive Aktienrückkäufe, um den Kurs zu stützen.
Und man darf nie unterschätzen, dass Apple immer noch fähig ist, die Stimmung innerhalb eines einzigen Keynote-Events komplett zu drehen. Ein einziger überraschender Launch eines wirklich bahnbrechenden KI-Produkts und plötzlich reden alle wieder davon, wie genial sie sind. Aber im Moment scheint es tatsächlich eine Phase der Unsicherheit zu sein.
Definitiv. Es ist ein Spiel mit hohen Einsätzen. Bevor wir zum Ende kommen, haben wir noch ein Thema auf der Liste, das weniger mit Technik und mehr mit Gesundheit und Gesetzgebung zu tun hat, nämlich das Risiko bei hochverarbeiteten Lebensmitteln, den sogenannten Ultra-Processed Foods.
Das klingt erstmal nach einem Ernährungsthema, aber hier geht es ja eigentlich um massive regulatorische Risiken für große Lebensmittelkonzerne, richtig? Besonders in den USA scheint sich da gerade etwas zusammenzubrauen.
Ja, genau. Die US-Gesundheitspolitik steuert unter Robert F. Kennedy Jr. und der FDA, also der Lebensmittelüberwachungsbehörde, auf eine riesige Transparenzoffensive zu. Da gibt es einen Punkt, den man verstehen muss, das sogenannte GRAS Loophole. Das steht für Generally Recognized as Safe. Bisher konnten Unternehmen viele Stoffe verwenden, ohne sie explizit melden zu müssen, solange sie allgemein als sicher galten. Dieses Schlupfloch soll nun geschlossen werden.
Das heißt im Klartext, die Firmen können sich nicht mehr selbst zertifizieren, sondern müssen jede neue Substanz aktiv bei der FDA melden? Das klingt nach einem bürokratischen Albtraum für die Konzerne und vor allem nach viel mehr Transparenz für uns Verbraucher.
Exakt. Und es wird noch weitergehen. Es droht eine offizielle Definition von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Das klingt erstmal harmlos, ist aber brandgefährlich für die Marken. Wenn ein Produkt offiziell als hochverarbeitet eingestuft wird, schadet das dem Image massiv. Aber viel schlimmer sind die Rechtsrisiken. Eine solche Definition macht es Klägern und Anwälten extrem einfach, Sammelklagen gegen die Hersteller zu führen.
Oh je. Das erinnert mich an das, was vor Jahrzehnten bei der Tabakindustrie oder vor kurzem bei den Opioidklagen passiert ist. Wenn erst einmal eine Welle von Litigationen, also Gerichtsverfahren, losbricht, können die Summen in die Milliarden gehen. Das wäre ein riesiges Risiko für alle Konzerne, die einen hohen Anteil an solchen Produkten in ihrem Portfolio haben.
Genau das ist die Sorge. Aber auch hier gibt es natürlich Gegenargumente. Erstens hat die Lebensmittelindustrie eine enorme Lobbymacht, um solche Regulierungen zu verwässern oder ganz aufzuhalten. Zweitens gibt es diese Konsumträgheit. Viele Menschen kaufen diese günstigen, hochverarbeiteten Produkte auch dann weiter, wenn sie wissen, dass sie nicht unbedingt gesund sind.
Und drittens sind diese Konzerne ja Experten darin, ihre Rezepte anzupassen. Wenn eine Zutat verboten oder stigmatisiert wird, entwickeln sie schnell einen Ersatzstoff, der die gleichen Eigenschaften hat, aber rechtlich wieder im grünen Bereich liegt, also die sogenannte Reformulierung.
Stimmt, die sind extrem anpassungsfähig. Wahnsinn, was wir heute besprochen haben. Von Logistik-Giganten über Kaffeekriege in China bis hin zu KI-Sorgen bei Apple und der Gefahr von Sammelklagen gegen Lebensmittelriesen. Das zeigt mal wieder, wie schnell sich die Dynamik in diesen Märkten ändern kann.
Absolut, Tim. Es ist echt faszinierend zu sehen, dass Erfolg von gestern keine Garantie für morgen ist. Egal, ob man nun Milliarden auf dem Konto hat oder das bekannteste Handy der Welt verkauft. Man muss wirklich immer am Puls der Zeit bleiben und die Signale richtig deuten.
Da hast du absolut recht. Das war es für heute von uns. Vielen Dank, Laura, für deine Einblicke und an alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Erkenntnisse mitnehmen.
Danke euch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.